Deutschlandfunk zur Diskussion.
Schönen guten Abend. Unsere Diskussion kommt heute aus Thüringen. Wir sind zu Gast in Erfurt im Haus Dacheröden, Dienstagabend, der 19. September. Und wir sind hier im Rahmen der Deutschlandradio-Denkfabrik. Thema ist in diesem Jahr die wehrhafte Demokratie. Und dazu gehört auch die Frage, wie wehrhaft ist die Demokratie, wenn eine Gesellschaft in wesentlichen Fragen über Kreuz liegt, etwa wenn es um Krieg und Frieden geht. Umfragen, die zeigen es immer wieder, dass sich Menschen in den östlichen Bundesländern anders zu Russland und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine positionieren als in den westlichen Ländern. Warum ist das so? Welche Rolle spielt unsere Geschichte und der Umgang damit? Und was folgt daraus, wenn wir in die Zukunft blicken und die Frage stellen, sind Beziehungen zu Russland irgendwann wieder möglich? Das besprechen wir heute Abend. Mein Name ist Dina Fröndrich und ich freue mich sehr auf diese Gäste. Gesine Dornblüt hat viele Jahre in Moskau für das Deutschlandradio als Korrespondentin gearbeitet, hat jüngst ein Buch über die russische Gesellschaft geschrieben, Jenseits von Putin heißt das, und darin zeichnet sie mit ihrem Co-Autor ein sehr düsteres Bild von Russland. Herzlich willkommen. Martin Kummer ist Vorsitzender der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft in Thüringen und sagt, wir brauchen jetzt Kontakte nach Russland für die Zeit nach dem Krieg. Sergei Lochthofen war fast 20 Jahre lang Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Jetzt ist er Buchautor, geboren in der damaligen Sowjetunion, aufgewachsen hier in Thüringen. Und er sagt, der Osten ist nicht per se russlandfreundlicher, aber es gibt durchaus auch eine gewisse Realitätsverweigerung. Das lassen wir uns erklären. Und Jens-Christian Wagner ist Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Er warnt davor, dass wir mit unserer Geschichte zunehmend schlechter umgehen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, auch sehr kurzfristig zugesagt haben. Und schöne Grüße an dieser Stelle und gute Besserung an die Historikerin Silke Sadjukow und an Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow. Sergei Lochthofen, Sie sind 1953 geboren,
ja,
in der Sowjetunion, im Gulag aufgewachsen, ja, haben einen deutschen Vater, russische Mutter. Haben Sie heute noch Kontakte nach Russland?
Fast nicht mehr, weil es einfach sich so entwickelt hat, dass ein Teil der Freunde, die man aus der Kindheit hatte, ich bin ja in eine russische Schule hier in der DDR in Odrow gegangen, in einer Garnisonsschule, dass die dann heute so mit Mitte 60, 70 plötzlich Camouflage tragen, also Kampfanzug mit dicken Bäuchen, den Krieg gewinnen wollen als Patrioten. Und das passt einfach nicht mehr gut zusammen. Also man hat über vieles vielleicht in den letzten Jahrzehnten hinweg gesehen in der Diskussion. Manchmal hat man die Übertreibung auf beiden Seiten nicht gemocht. Aber wenn dann direkt jemand sagt, also ich bin Patriot und natürlich müssen unsere siegen, ist für mich vollkommen klar, was das bedeutet für die anderen, die verlieren. Also insofern, die Freundschaften so zu erhalten an dieser Stelle, also die ganz normalen, die jetzt nicht politisch sind oder später beruflich entstanden sind, ist eigentlich fast unmöglich.
Ist fast nicht möglich. Macht Sie das traurig?
Ja, ich komme aus einer Familie, die mit Politik immer zu tun hatte. Mein Vater ist aus Deutschland emigriert, ist weggegangen in den 30er Jahren und ist dann in den Gulag gekommen. Ich bin ja dort geboren und man kommt zurück und natürlich hat man Déjà-vu-Erlebnisse. Also gerade auch Thüringen ist merkwürdig, ja nicht nur im Verhältnis vielleicht zu Russland und diesem Krieg und Putin, sondern auch in mancher anderen Hinsicht. Man hat schon das Gefühl, es dreht sich vieles im Kreis.
Herr Kummer, Sie führen ja die Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft hier in Thüringen. Wie viel Freundschaft steckt denn noch in den Beziehungen?
Nun erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir eingeladen worden sind. Wir sind ein Verein, wir sind ehrenamtlich tätig und unser Verein ist ein kleiner Verein, aber er ist eingebettet in einen Bundesverband. Deshalb will ich ein bisschen einen Blick nehmen auf die Anfangsfrage. Also wir sind ein Verein in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind kein ostdeutscher Verein. Das machen wir auch nicht. Diese Rolle wollen wir nicht und die spielen wir auch nicht. Und wie viel Freundschaft steckt noch? Nun, das ist individuell. Menschen gibt es, die haben Erfahrungen mit ehemaligen sowjetischen Soldaten gemacht. Die kann auch keiner nehmen. Vielleicht waren sie positiv. Vielleicht waren sie auch negativ. Und das ist ein bisschen der Freundschaftsgedanke, der darin steckt. Und vielerorts erlebe ich, das ist kein Freundschaftsgedanke, das ist diese kulturelle Beziehung, dieser kulturelle Hintergrund. Man liebt die Musik, man liebt die Literatur, man liebt all das, was in diesem anderen Lande nach vorne gekommen ist, was über Jahrhunderte gewachsen ist und ist, das würde ich auch sagen, tief traurig über die jetzige Situation, die sich so für uns abzeichnet.
Und wie ist das mit Ihren Kontakten? Haben Sie noch welche?
Auf jeden Fall. Es ist sehr schwierig und aktuell, das kann man hier sagen, aktuell in der Öffentlichkeit. Gestern gab es nach fast 2 Jahren eine erste Online-Konferenz wieder mit russischen Partnerorganisationen, Zivilgesellschaft. mit der deutsch-russischen Gesellschaft in Moskau, da ist der Botschafter, der ehemalige Botschafter Herr Grinin, der Vorsitzende, mit Teilnehmern aus Köln, aus Essen, aus Wittenberg, auch aus Suhl, wo ich herkomme. Und das waren 81 Männer und Frauen, die per Online zugeschaltet waren und, ich will sagen, getastet haben. Was können wir in Zukunft machen? Geht es überhaupt oder geht es nicht? Und die Freude, das muss ich sagen, als einfacher Mensch, die war riesengroß, wenn man auf dem Bildschirm wieder Kolleginnen und Kollegen aus Russland gesehen hat, aber auch hier aus Deutschland, aus Emden, aus Potsdam und so weiter. Wir haben uns über 2 Jahre fast nicht persönlich gesehen.
Herr Wagner, Sie sind Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Sie haben ja auch Kontakte zu Russinnen und Russen, und zwar hier in Erfurt. Erzählen Sie mal, wie würden Sie diesen Austausch hier beschreiben?
Ja, nicht in Erfurt, aber Gedenkstätte
hier in Thüringen.
Buchenwald.
Ja.
Wir haben dort 3 Exilrussen beschäftigt. Wir haben ihnen Exil geboten, die von der verbotenen und zerschlagenen Gesellschaft der Menschenrechtsorganisation Memorial stammen. Wir haben zusätzlich Irina Scherbakowa nach Thüringen geholt. Sie hat eine Gastprofessur in Jena und wir arbeiten mit der Uni Jena und mit Irina Scherbakowa sehr, sehr eng zusammen. Sie ist auch Mitglied seit vielen Jahren unseres wissenschaftlichen Kuratoriums. Und als die Situation in Moskau im Anfang letzten Jahres schlimmer wurde und Memorial endgültig zerschlagen wurde, war völlig klar, dass wir den Kolleginnen und Kollegen Exil bieten. Und die arbeiten jetzt weiter an der Forschung zum sowjetischen Gulag-System, aber auch zur Deportation sowjetischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, sowohl Russen als auch Belarussen als auch UkrainerInnen nach Deutschland während des Zweiten Weltkrieges und auch ganz konkret über Biografien von KZ-Häftlingen in Buchenwald und in Mittelbau-Dora. Mhm.
Gesine Dornblüt, Sie sind Buchautorin, Korrespondentin in Moskau gewesen für den Deutschlandfunk und jetzt Osteuropa-Expertin für das Deutschlandradio. Glauben Sie denn noch an gute Beziehungen im Moment zu Russland, beziehungsweise welche Beziehungen haben Sie im Moment?
Ich glaube, man muss ganz stark unterscheiden zwischen den individuellen, persönlichen Beziehungen und zwischen den offiziellen Beziehungen. Meine Freunde, Freundinnen, vor allen Dingen aus Russland, die sind längst im Westen. Und mit denen habe ich natürlich weiter gute Beziehungen, freundschaftlich. Wir machen uns alle große Sorgen und beschäftigen uns sehr stark mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Journalistische Kontakte, die ich natürlich weiterführe, sind zunehmend sehr schwierig, weil ich natürlich auch die Menschen, die noch in Russland sind, nicht gefährden will mit meinen Annäherungsversuchen und Gesprächen. Man kann das natürlich über geschützte Wege machen, aber auch das ist immer riskanter. Und ich finde, bei offiziellen erst recht, aber auch bei privaten Kontakten kommt es sehr darauf an, mit wem man redet und vor allen Dingen auch, worüber man redet. Und wenn Sie, Herr Kummer, sagen, also als einfacher Mensch treffen, ja, das ist schön, sich wiederzusehen, aber ich finde vor allen Dingen auch, dass wir in der Vergangenheit diese Freundschaft zu oberflächlich geführt haben und dass wir ganz, ganz viel ausgespart haben, als es bereits problematisch war. Und diese Losung, die ich selber auch ganz oft gehört habe, mit Menschen auch, mit denen ich nicht einer Meinung bin, Hauptsache Frieden, die wurde eben, da haben alle Beifall geklatscht und konnten alle unterschreiben, aber das war zum Beispiel noch 2019 oder 2020 und wir haben Russland, das seit 2014 Krieg führt und diese Sachen, finde ich, wurden viel zu lange ausgespart, nicht thematisiert, aus Bequemlichkeit, auch aus falsch verstandener Höflichkeit und das hat auch mit dazu geführt, dass wir jetzt die Situation haben, die wir haben.
Geht die Runde damit? Herr Lochthofen, sehen Sie das auch so?
Ja, haben wir Hauptsache zu viel aufgespart? Ich bleibe dabei. Hauptsache Frieden. Das ist ja schon mal ganz schön viel heutzutage, wenn man sieht, dass Krieg ist und die Ukrainer eben jeden Tag damit rechnen können, dass sie umgebracht werden. Das heißt, ja, es geht ja heute die Kritik bis Willy Brandt, dass das alles falsch gewesen sei, diese ganze Öffnung in den Osten. Nein, die war nicht falsch, die war richtig. Ich habe sie auch aus der Sicht erlebt hier. wie wir uns darüber gefreut haben, dass endlich mal ein bisschen Normalität kommt und die Hoffnung damit verbunden war, es öffnet sich, es gibt Bewegung und letztlich ist ja die Mauer dann gefallen. Die ist ja nicht nur gefallen, weil hier ein paar Leute sagten, ja, das macht man nicht mehr mit, sondern das war nur möglich gewesen, weil international das möglich war. Und insofern sage ich mal, der Frieden ist erstmal wirklich das Wichtigste und ich habe auch Sorge darüber. Das Thema Russland ist ja nur eins von den Themen, wenn das weitergeht, dass es sozusagen ein Europa zerschlagen wird, wie wir es kennen, als Friedensprojekt. Darum geht es ja, es geht ja nicht um die Händler, um die Wirtschaft und so weiter, die werden ihre Profite weitermachen. Aber es geht um Europa als Friedensprojekt. Ich glaube, das steht hier auch nicht nur seit von Russland auf dem Spiel, sondern insgesamt, da schauen Sie, wer in Frankreich vielleicht nächster Präsident wird oder in Deutschland auch die Entwicklung ja nicht gerade rosig ist. Das heißt, für mich ist die Frage Hauptsache Frieden nach wie vor die wichtigste erstmal. Und alles andere diskutieren wir dann und dann ist die Frage, mit dem Putin wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr gehen, aber was ist dann danach und was ist das für ein Russland, das uns ins Auge blickt? Ich bin da nicht so optimistisch wie Herr Kummer vielleicht. Die privaten Dinge werden wichtig sein, aber ich glaube, auch da sind auch die nächsten Leute Nationalisten. Das ist leider vergiftet dort alles.
Herr Wagner. Herr Lochtofen, ich würde gerne eins ergänzen. Hauptsache Frieden ist sicherlich richtig, aber ich glaube, es gibt keinen Frieden ohne Menschenrechte. Und die unteilbaren Menschenrechte, die würde ich bei dem Wunsch nach Frieden immer mit dazu fügen. Ohne Menschenrechte gibt es keinen vernünftigen Frieden. Und das heißt letzten Endes auch, und da bin ich ganz bei Ihnen, mit wem wir denn in Russland Kontakt halten. Und ich glaube, wir wären sehr, sehr schlecht beraten in der jetzigen Situation, Kontakte zu oder gar Freundschaften zu regierungsoffiziellen Stellen oder Propagandisten des Putin-Regimes aufzubauen, weil das das Putin-Regime und seine Propaganda legitimieren und stärken würde. Aber auf der privaten Ebene Kontakt mit Russinnen und Russen zu haben, ist natürlich, es wäre ja völlig aberwitzig zu sagen, dass man das nicht haben soll. Wie überhaupt man, glaube ich, trennen muss zwischen dem Russland als Land und dem Putin-Regime. Auf der anderen Seite, wenngleich wir leider Gottes wissen, dass sehr, sehr viele, die heute noch in Russland leben, Unterstützer und Unterstützerinnen des Putin-Regimes sind.
Wobei ich Ihnen da ein bisschen in die Parade fahren muss. Sie sind Historiker, ich nicht, ich bin nur Journalist. Aber ich kann mich noch an die 80er Jahre erinnern. Ich habe damals das Glück gehabt, Erhard Eppler war hier in Erfurt, Egon Bahr waren in Erfurt. Die haben hier sozusagen Gespräche geführt mit im Kalten Krieg. Ich würde sagen, die Verhältnisse waren auch sehr, sehr angespannt, aber es gab eben halt keinen Krieg direkt hier in Europa. Es gab ihn in Afghanistan, es gab ihn stellvertretend in Angola oder woanders, aber hier gab es diesen Krieg nicht. Und ich habe die damals schon ganz gut verstanden. Die sind hierher gekommen, die haben ja damals sogar die SPD mit der SED ein Papier erstellt, auch wenn das am Ende sozusagen seitens der DDR völlig ad absurdum geführt worden ist. Aber der Versuch, erstmal den anderen einzuwickeln und den erstmal dann abzubringen, sozusagen extrem zu sein, immer extremer zu werden, was ja in Russland passiert ist. Putin ist ein vollumfänglicher Diktator heute. Das heißt, wenn einer von uns heute das Falsche sagt und es gefällt dem nicht, dann ist der morgen tot, auch hier in Deutschland. Ja, in Russland sowieso. Also wenn Nawalny sterben soll, dann stirbt der morgen und da ist die Sache erledigt. Da kräht kein Hahn mehr danach. Das ist nichts anderes, als es bei Stalin gewesen ist, wie es meine Familie erfahren hat. Ich will nur an der Stelle sagen, ja, wir müssen trotzdem Kontakte suchen. Die Frage ist, gibt es überhaupt noch Menschen, wie es damals eben Egon Bahr und andere gab, die hinter den Kulissen jemanden noch fanden, der Einfluss hat und mit dem man reden konnte. Im Augenblick ist das nicht möglich, weil einfach das zu blutrünstig ist, was da passiert.
Aber ist das Konsens hier in der Runde, dass man Kontakte weiterhin aufrechterhalten sollte? Und wenn ja, aber warum? Also was soll das bewirken?
Darf ich was sagen dazu?
Herr Kummer, ja.
Ich muss voranschicken, meine erste Reise in die damalige Sowjetunion, die war nach 1990. Ich war früher nicht in dem Land. Ich kannte das Land nur aus den Büchern. Und seit ungefähr 20 Jahren leite ich diese Gesellschaft, diesen Verein. Und ganz aktuell, und das darf ich mal hier kurz, sind zwei, drei Zahlen, die mal interessant sind. Es gibt gegenwärtig 101 Partnerschaften zwischen deutschen und russischen Städten, auch Gebietskörperschaften, sind auch Kreise dabei und so weiter. Und seit dem Überfall Russlands auf die souveräne Ukraine ist natürlich eine Bewegung in die kommunalen Bereiche hineingekommen. Was machen wir mit diesen Partnerschaften? Und ganz aktuell, und jetzt nehmen Sie mir es auch ab, das ist eine Statistik, die kommt aus Russland. weil ich nicht das vortrage wegen Propaganda, sondern ich bemühe mich in meinen Diskussionen immer, die Seite des anderen auch vorzutragen. 101 insgesamt. Und davon haben ganz aktuell diese Beziehung bestätigt mit Hindernissen. Sage ich mal, aber gesagt, ja, wir wollen das fortsetzen. Das sind insgesamt 28. Und wegen Ostdeutschland 5 aus der ehemaligen DDR und 23 aus der alten Bundesrepublik. Also so ein Viertel zu drei Viertel. Also ist es eigentlich die Minderheit, die das fortsetzen will. Und wir gehören zu denen, wir möchten das fortsetzen. Und ich darf den Punkt von Egon Bahr aufgreifen. Ich hatte das große Glück, vor vielen Jahren in Petersburg am Tisch mit Egon Bahr sitzen zu dürfen. Er hat damals auch schon gesagt, unsere Verankerung ist in Amerika, bei den Amerikanern. Aber begreifen Sie, Russland ist unverrückbar. Dieses Land mit 11 Zeitzonen, das wird auf Dauer unser Nachbar bleiben. Und deshalb sind wir auch in dem Gedanken, wie wollen wir nach dem Krieg miteinander weiterleben? In ständiger Konfrontation oder im Ausgleich. Und zum Abschluss, dann bin ich schon fertig, diese Zahlen neben vielen anderen stammen aus der Moskauer Universität, die die Diplomaten ausbildet.
Kaderschmiede,
ja. Ich lese auch solche Dokumente, da scheue ich mich nicht davor. Und diese Studie hat den Titel Annäherung durch Distanzierung. So nennen die Russen ihre Studie aus dieser Kaderschmiede und bewerten die Bundesregierung von Olaf Scholz mit diesen Zahlen. 43 Seiten, lesenswert, auch wenn es aus Russland kommt, man sollte es lesen.
Gesine Dornblüt, Sie sind ja immer sehr quellenkritisch, was Informationen aus Russland angeht.
Aber das stimmt hier, wenn man das mit unseren Quellen, die 101, das ist okay.
Ja, man muss ja nicht alles anzweifeln, nur weil es aus Moskau kommt, keinesfalls. Und natürlich gucke ich mir auch offizielle Quellen an. Richtig. Aber einige Anmerkungen, und weil Sie auch gefragt hatten, also nochmal dezidiert, sind wir alle dafür, dass Dialog aufrechterhalten wird? Ja, natürlich bin ich für Dialog mit Russland. Ich bedauere sehr, dass ich mit einigen meiner Freunde zurzeit nicht sprechen kann, mit denen ich ganz, glaube ich, wichtige Dinge besprechen wollen würde, von denen Sie gesagt haben, dass es Sie interessiert, zum Beispiel die Frage nach Verantwortung, die Frage nach Aufarbeitung. Wir haben angefangen, uns auszutauschen über die Zeit nach 45. Das fing an mit der Einführung dieser montäglichen neuen Gespräche über Wichtiges, ein neues Schulfach, in dem eben den Schülern Patriotismus im russischen Sinne, also Propaganda, eingetrichtert wird und es einen Fahnenappell gibt. Und ich habe meinen Freund gefragt, der hat also eine Tochter im schulpflichtigen Alter, wie das ist. Das hat er mir erzählt und hat dann irgendwann gesagt, habt ihr denn in Deutschland keinen Fahnenappell am Montag? Und dann habe ich ihm eben erzählt, dass wir ein gewisses Problem mit der Fahne haben. Und da kamen wir dann Schritt für Schritt, und das ist mühsam über Chats, in die Diskussion, wie ist dieses Verhältnis zur deutschen Vergangenheit? Und dann sagte er, oh, darüber müssen wir mal reden. Und das ist so ein Ding, was man eben nicht auslassen sollte, sondern wo es sehr, sehr großen Diskussionsbedarf gibt. Aber Herr Kummer, wenn Sie sagen, Sie haben eingangs erwähnt, dass es dieses Treffen gab mit Vertretern der Zivilgesellschaft, der russischen Zivilgesellschaft, das lässt bei mir Alarmglocken klingeln. Entschuldigung, welche Zivilgesellschaft gibt es jetzt noch in Russland? Die Vertreter der großen und wichtigen Menschenrechts-NGOs, das hat Herr Wagner genannt, die sind im Ausland. Und zwar nicht, weil sie mit Russland nichts zu tun haben wollen, sondern weil sie zu ausländischen Agenten oder unerwünschten Organisationen erklärt wurden und kriminalisiert wurden. Und es war ja das Problem auch der institutionalisierten Dialogplattformen wie Petersburger Dialog, der jetzt aufgelöst wird, oder auch Deutsch-Russisches Forum, dass da genau die Abwicklung läuft noch des Petersburger Dialogs, dass eben da von russischer Seite von oben instruiert wurde, welche nicht durchgehen, nicht in allen Sparten, aber schon zum großen Teil eben ja staatsnahe, kremlnahe Vertreter der Zivilgesellschaft waren. Und
wobei ich da einhaken muss, ich bin ja Mitglied des Petersburger Dialog gewesen, habe über viele Jahre Treffen dort mitverfolgt oder als Journalist auch begleitet. Bin im Gegensatz zu vielen anderen, die gerne sich heute zu Russland äußern, und ständig dort gewesen dadurch auch. Es gab verschiedene Ebenen, das heißt, es gab die offizielle Ebene, die haben auch nach wie vor wie russische Funktionäre sich erstmal volllaufen lassen und dann irgendwas erzählt. Die gab es dort nach wie vor, ja. Und drunter waren jetzt eine ganze Reihe junger Wissenschaftler, Gesprächspartner, die, sagen wir, sehr unkonventionell die Dinge kommentierten, auch diskutierten zum Teil. Ich kenne es hier aus der DDR, unvorstellbar. In einer DDR-Delegation diese Offenheit, die einige dort praktizierten. Das heißt, es war schon eine andere Zeit, höchstwahrscheinlich auch durch die kapitalistische Öffnung Russlands natürlich auch nicht mehr ganz so zu beherrschen, wie es früher der Fall gewesen ist. Jetzt bringen sie wieder alle ins Lager, wenn du was anderes, wenn du Krieg, den Krieg Krieg nennst, gehst du schon ins Lager. Ja? Das hat sich geändert. Aber es gab unterhalb dieser offiziellen Ebene viele auch kluge Leute, die natürlich auch darin eine Chance sahen. Und für mich ist immer die Frage, ich habe mich gefreut in der DDR, wenn ich auf der Autobahn gefahren bin und vor mir hing so ein holländischer Wohnwagen mit irgendwas dran und der fuhr durch die DDR vielleicht 2 Tage nach Dresden. Es war sehr selten, dass da jemand aus dem Westen nicht zu Verwandten kam, sondern als Tourist. Da dachte ich mir, na, ganz so abgeschieden sind wir doch nicht. Gott sei Dank, die Holländer kommen ja wenigstens und andere. Das ist etwas, sage ich, wo ich gesagt habe, für uns dort damals war es irgendwo immer ein Zeichen auch, wir werden wahrgenommen und man sieht uns noch. Ja, das passiert bestimmt mit vielen Russen, es sind nicht alles Putin-Anhänger. Nur die sind natürlich jetzt verzweifelt, offiziell geht gar nichts, inoffiziell bist du nicht mehr erwünscht und wirst mit in diesen einen Topf mit hineingeworfen. Und es ist sehr schwer, eine Zukunft zu gestalten, wenn man keine Leute hat, die Zuversicht haben, dass es eine Zukunft geben kann.
Das möchte ich unterstreichen, ja. Unbedingt. Also wir treffen uns nicht mit Funktionären aus dem Kreml und sonstigen. Das ist eine Mehr, das ist so eine, das wird, damit wird man schnell in eine Ecke geschoben. Ja, Putin-Versteher, werde ich auch genannt. Ich war in Russland also wirklich viele Male. Und ich freue mich auch, wenn ich in Deutschland manchmal als Putin-Versteher bezeichnet werde. In Russland habe ich es bisschen
erst... Sie sich drüber?
Ja, ich sage Ihnen auch warum. Ja. Weil ich in Russland es geschafft habe, in den ersten Fernsehkanal als deutscher Spion, als deutscher Agent. Wissen Sie, ich war auf dem Flughafen schon in der Arrestzelle und habe aber klar gesagt, was ich mache, was ich nicht machen werde. Also das russische System ist mir schon ein bisschen vertraut. Ich lebe auch nicht von Naivität, auch unsere Kolleginnen nicht. Wir warnen nur davor, alles in eine Schublade. Ich stimme Ihnen zu, wenn ich aber immer höre, dass Russland sofort, die Menschen in Russland, die trinken. Die trinken. Das ist so ein Synonym für russische Menschen. Das mag ja teilweise zutreffen. Ich weiß nicht, welches für Deutsche zutrifft. Wir sollten uns davor hüten.
Die ostdeutschen Bäckern.
Wir sollten uns davor hüten.
Kann ich sofort sagen.
Aber eins dazu, wir haben uns mit vielen jungen Leuten per Online getroffen. Und das war für mich bemerkenswert. Junge Leute, die auch mitmachen wollen und die bereit sind, diesen schwierigen Weg, das dauert Jahrzehnte, zu gehen.
Herr Kummer, jetzt haben Sie ein Stichwort gegeben. Und weil wir jetzt schon mittendrin sind in den Beziehungen, wollte ich eigentlich erst später drüber sprechen. Aber jetzt bleiben wir dabei. Die Frage ist, welche Kanäle gibt es noch? Und ich habe gesehen, dass es Anfang des Jahres haben die Waldorfschulen in Erfurt und in Weimar einen Schüleraustausch mit Russland gemacht. Und in einem Erlebnisbericht, das zitiere ich mal, da wird ein Schüler zitiert auf die Frage, was dann das Wertvollste der Reise gewesen sei. Und da sagt er und wird zitiert mit alle Augenblicke, in denen meine Vorurteile durch wirkliche, schöne Erfahrung ersetzt wurden. Ich hatte dann den Gedanken, ist das nicht zynisch, wenn wir zugleich wissen, dass Kinder aus der Ukraine nach Russland verschleppt werden? Herr Wagner, wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas hören? Ist das der richtige Austausch?
Naja, also wenn Vorurteilen widersprochen wird, dann ist das ja prinzipiell erstmal was Schönes, weil es zeigt, da öffnet sich ein Horizont. Aber ich habe da ehrlich gesagt meine großen Zweifel, ob das angemessen ist in den jetzigen Zeiten, in denen von Russland ein brutaler Krieg gegen die Ukraine geführt wird, mit einer Schulklasse nach Moskau zu fahren. Das kann sein, dass die Schülerinnen und Schüler tolle Begegnungen haben und vielleicht auch ihr Horizont erweitert wird. Aber letzten Endes besteht doch die Gefahr, dass die Schülerinnen instrumentalisiert werden durch die Putin-Propaganda nach dem Motto, seht her, die kommen zu uns und dann kann ja alles gar nicht so schlimm
also,
sein.
Also dass man Bilder liefert sozusagen nach innen.
Und das muss man wissen, wenn man so etwas macht. Und wenn man es macht, dann kann das nur unter der Voraussetzung funktionieren, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, jegliche Funktion von Propaganda und von Instrumentalisierung zu unterbinden. Und ich fürchte, dass das nicht funktioniert. Insofern wäre ich die Waldorfschule gewesen, hätte ich es nicht gemacht.
Es gibt ja eine geschichtliche Parallele. In West-Berlin sind ja viele Abiturientenklassen aus dem Westen, die immer nach Berlin gefahren sind, dann rübergegangen zum Gruseln ein bisschen. Das heißt, das gibt es. Natürlich war die DDR nicht vergleichbar mit Putin im Augenblick. Die hat niemanden bombardiert in dem Augenblick. Ja, also sie hat keinen Krieg geführt, sie hat keine Kinder umgebracht. Auch im Inneren wirkte eine Diktatur, ein Regime. Aber diese Aggressivität, die nach außen jetzt im Augenblick in Russland stattfindet, die gab es nicht. Das heißt, ich nenne das nur, weil mir fast immer jemand begegnet in irgendeiner Gruppe aus dem Westen, die sagen, ich bin mal damals in der DDR gewesen. Ja? Das ist für viele auch irgendwie ein Lebensereignis gewesen. Finde ich auch gut. Wäre schön gewesen, wenn unsere Klassen auch hätten rüberfahren können. Und schau, wären nur viele nicht zurückgekommen.
Weil Sie haben gesagt, so richtig
aber
sieht
will,
der Vergleich eigentlich
ich will nur sagen, es ist nicht im Umblick die Zeit, wo man ganz naiv dahin fahren kann und, sage ich mal, anfangen kann. Trotzdem glaube ich, dass es gute Beziehungen gibt und auch die Menschen auch dort zum Teil mutig sind, was die zum Teil in Briefen schreiben oder in E-Mails hierher. Ich hätte das am Telefon oder in der Zeit der DDR, der Westtante oder sowas nicht anvertraut. Das heißt also, so total kann man die Leute auch nicht runterdrücken dort.
Gesine Dornblüt.
Ja, Herr Lochthofen, Sie haben hier noch eine Frau aus dem Westen, die als Schülerin in der DDR war. Das war in der 10. oder 11. Klasse gab es, glaube ich, bundesweit in der Bundesrepublik den Beschluss, dass höhere Klassen geschlossen in die DDR fahren. Und ja, daran habe ich auch gute Erinnerungen, aber das kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit der Situation heute mit Russland. Und was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist nochmal, worüber wird nicht geredet. Ich habe eine Freundin, würde ich sagen, in Moskau, die ist Jahrgang 41 und mit der habe ich im Frühjahr 2022 telefoniert und sie hat gesagt, ach Gesine, wir hatten uns so gut wieder angenähert, Deutschland und Russland, und jetzt kommt diese Ukraine dazwischen. Und das ist doch der Kern des Problems. Also dieses Gefühl, Deutsche und Russen hätten eine besondere Beziehung, eine gefühlte Nachbarschaft, wie es der damalige deutsche Botschafter immer ausgedrückt hat, als ich Korrespondentin war in Moskau. Das darf doch einfach nicht die Debatte und diese Dialogversuche, die nötig sind und gut sind, aber doch darf das doch nicht dominieren, sondern es muss doch klar sein, wir müssen auch über die wunden Punkte reden und wir müssen vor allen Dingen wahrnehmen, dass unsere Nachbarn mittelosteuropäische Staaten sind, die Ukraine ist. Und das muss, finde ich, eine Bedingung sein, all dieser Annäherung, dass die Ukraine thematisiert wird.
Es kommt übrigens noch etwas hinzu. Die Ukraine ist genauso wie Russland aus der Sowjetunion hervorgegangen. Und es ist doch sehr, sehr merkwürdig, dass wir in der öffentlichen Debatte und im öffentlichen Bewusstsein Russland weitgehend mit der ehemaligen Sowjetunion gleichsetzen und andere Ex-Sowjetrepubliken, insbesondere die Ukraine, komplett ausklammern. Ich frage mich zum Beispiel, Herr Kummer, warum Ihre Gesellschaft deutsch-russische Freundschaftsgesellschaft heißt. Warum hat sie sich eigentlich nicht, als sie gegründet wurde, und ich vermute, sie ist aus der deutsch-sowjetischen Gesellschaft hervorgegangen, deutsch-ukrainische Freundschaftsgesellschaft genannt?
Herzlichen Dank für die Frage. Ich warte seit einer halben Stunde darauf.
Die steht ja auf der Seite, wären noch...
Genau.
Und wir haben das nicht abgesprochen.
Nein, überhaupt nicht. Ist doch in Ordnung. Genauso sehe ich es auch. Diese Gesellschaft ist Anfang der 90er Jahre, 1991, gegründet worden und hieß zuallererst Thüringische Freundschaftsgesellschaft. Und 2008 gab es in der Gesellschaft, in dem Verein, eine Diskussion, wer kennt uns eigentlich, wer nimmt uns eigentlich wahr und so weiter und so fort. Und dann haben wir in einer Satzungsversammlung mit 2/3 Mehrheit richtig beschlossen, diesen Vorschlag deutsch-russische Freundschaftsgesellschaft. Was nicht zum Ausdruck kommt, in unserer Satzung steht natürlich, dass wir die Beziehung und die Freundschaft und auch die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Ukraine, Kirgisien, Belarus und so weiter pflegen. Aber wir dachten, und das klingt jetzt sehr schnöd, unser Produkt muss einen griffigen Namen haben und das ist deutsch-russische Freundschaft. Und deshalb haben sie uns ja auch erkannt und deshalb gehen wir auch damit in die Welt hinaus. Und der kleine Vorwurf, der hier durchkam mit der Ukraine, wissen Sie, ich arbeite mit unserer Gesellschaft seit 10 Jahren mit dem Auswärtigen Amt im Programm Östliche Partnerschaft und Russland sehr gut zusammen. Hier sitzt ein Kollege, wir haben über 2,5 Jahre mit der Taras Schewtschenko-Universität in Kiew ein schönes Programm gemacht über die Frage Einführung des dualen Systems, des dualen Studiums an dieser Universität mit der dualen Hochschule hier in Gera-Eisenach. Also wir sind in der Ukraine sehr gut zu Hause, aber auch in Russland. Und ich bin überzeugt, es wird Veränderungen geben, auch in Russland. Es wächst eine neue Generation heran, die wir bitte sorgsam und in Ruhe heranwachsen lassen und nicht mit Vorurteilen und Besserwisserei aus dem Westen überziehen.
Das Traurige dabei ist, dass in Russland die jüngere Generation nicht unbedingt daran glaubt, was Sie jetzt sagen. Es sind sehr, sehr viele weggegangen.
Aber die meisten sind da.
Die meisten werden möglicherweise auch das mitmachen, was dann irgendwann mal nach Putin kommt. Wir wissen es nicht. Es kann sein, es kommt schon schlimmer oder es kommt besser. Wir wissen es nicht. Aber es sind sehr viele von den bewegteren, interessierteren, aufgeschlosseneren, sprachbegabteren und alles, was sie dazu noch bringen wollen, IT-Spezialisten und so, sind sehr, sehr viele weggegangen. Es geht ja nicht um 10.000, 20.000, es sind ja Hunderttausende. Die offiziellen Zahlen gibt es fast Moskau nicht, wie viele es sind, aber es sind viele weggegangen und leider, sage ich mal, finden die natürlich auch bei uns überall in der Welt, in Israel und überall Anstellung. Die Kultur ist ausgedünnt, das heißt, die führenden Leute, es ist gespalten, die Kultur. Gespalten. Die Hälfte ist weggegangen, die Hälfte ist geblieben und sinkt natürlich jetzt auch zur Wehrertüchtigung an der Front. Das ist natürlich für dieses Land sehr, sehr schwer. Und ich glaube, wir haben es ja auch erlebt, viele junge Frauen sind in den 90er Jahren aus dem Osten weggegangen in den Westen. Die kommen nicht zurück.
Ich würde gerne zur jungen Generation was sagen. Da habe ich eigentlich eher, also nicht IT-Spezialisten und so weiter im Kopf, sondern eher diejenigen, die jetzt zur Schule gehen, die jetzt in Kindergärten sehen. Und da haben wir doch ganz alarmierende Bilder aus Russland, wie die propagandistisch verstrahlt werden. Das kann man nicht anders sagen. Mit, wie sie in die Junarmia, also in diese Jugendarmee, gelotst werden in Uniformen, wie der Dienst an der Waffe wieder eingeführt wird, wie Wehrertüchtigung wieder Thema wird, wie den Leuten tatsächlich...
Unterbrechen. Ich habe es erlebt am eigenen Alp.
Ja, ich weiß.
Hier sitzen auch viele, die haben es im FDJ-Hemd erlebt.
Ich kenne das auch. Lassen Sie mich kurz. Ja, ich weiß, ich kenne auch, ich habe auch mit, ich habe auch selber mit Russinnen geredet, die selbst auch noch ihre Kindheit als Pionierinnen erlebt haben und die gesagt haben, ja, da hatten wir halt das Halstuch um und dann sind wir um die Ecke gegangen, da haben wir es abgenommen und in die Hosentasche geknüllt. Und die war ganz optimistisch noch, dass die Kinder einfach das auch einfach wegen dieser Übersättigung mit Propaganda an sich abprallen lassen. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das so noch funktioniert. Oder ich glaube, bin zumindest immer pessimistischer, dass es ausreichend Rückzugsräume und Freiräume noch gibt, um jetzt als Eltern, wenn man Kinder hat, die Kinder auch von dieser Propaganda fernzuhalten, weil der Staat immer, immer weiter auch in das Privatleben und in die Familien vordringt. Also ich bin da skeptisch. Und ganz kurz, von wegen Westen würde die russische Jugend irgendwie überziehen. Der Westen hat doch gar keine Möglichkeiten mehr, mit Informationen nach Russland hinein zu strahlen zurzeit. Oder sehr geringe. Gucken Sie sich den Medien und die Verbote an.
Herr Kummer, Moment. Ich würde gerne noch einen Gedanken mit reinbringen. Der Zeitjournalist Michael Thumann, der sagt, Russland wird den Weg nach Europa vielleicht niemals wieder finden, weil Russland so weit von Europa entfernt ist wie noch nie in der Geschichte. Das geht ja ein bisschen in die Richtung, was Gesine Dornblüt auch gerade beschrieben hat.
Genau.
Sehen Sie das auch so?
Ich sehe es nicht so. Und der zweite Teil, den ich Ihnen doch widersprechen muss, natürlich ist kein Selbstläufer, aber meine These ist ja die, gerade jetzt müssen wir neue Kontakte auf zivilgesellschaftlicher Ebene wieder aufbauen und verstärken und auch mit der Ukraine natürlich. Die Anzahl von 101 Partnerschaften mit Russland und Deutschland, das ist doch verschwindend gering. Nach Frankreich haben wir über 3000 Partnerschaften. Die Landesregierung hatte vorgeschlagen, Herr Ramelow, schade, er ist nicht da, man möchte mit einer Region, der Region Lemberg oder Lviv, in eine Regionalpartnerschaft. Es wäre interessant zu wissen, wie ist der Stand der Dinge. Eines hat die Landesregierung, nicht nur Herr Ramelow, auch Herr Vogel, Herr Althaus und Frau Lieberknecht, nie geschafft, eine Regionalpartnerschaft nach Russland, so wie Hessen oder so wie Schleswig-Holstein.
Wissen wir aber auch nicht, ob das den Krieg verhindert hätte, wahrscheinlich nicht.
Das hat doch auch gar niemand gesagt. Was wollen Sie mir in den Mund legen? Ich habe nur gesagt, es ist besser, wenn Regionalpartnerschaften zwischen Frankreich und Deutschland bestehen, gerade wegen unserer historischen Verantwortung, die wir haben. Und eines muss ich dann doch schon sagen. Also es ist schon eine besondere Nachbarschaft zwischen Deutschen und Russen. Wenn ich daran denke, dass wir verantwortlich sind, bin ich beim Thema Gedächtniskultur, für 27 Millionen ermordete sowjetische Bürgerinnen und Bürger.
Ja, sowjetische Bürger.
Sowjetische Bürger, habe ich gerade gesagt.
Genau, und dazu gehören natürlich zuallererst Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Ukraine ist im Gegensatz zu Russland nahezu komplett besetzt gewesen, wie Belarus übrigens auch. Das heißt, die Opferzahlen waren dort wesentlich höher als in Russland. Also sozusagen die sowjetischen Opfer jetzt in der Diskussion Russland zuzuschlagen ausschließlich, das wäre historisch natürlich
völlig falsch. Das habe ich nicht gemacht, das verstehen Sie mir. Wir dürfen sowas nicht unterstellen. Das ist auch das nicht fein.
Das schwingt in der Zahlennennung mit, sozusagen.
Ja, das ist ja auch in der Zahlennennung mit. Wir machen jedes Jahr hier in Erfurt ein Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus. Und ich weiß, dass bis zum heutigen Tage, nicht nur Ramelow, war kein Thüringer Ministerpräsident, keine Ministerpräsidentin an dieser Gedenkveranstaltung teilgenommen. Und das muss man auch mal öffentlich ansprechen. Das halte ich auch nicht für angemessen. Einen Feiertag hat man ausgerufen, aber teilnehmen und organisieren tut man diesen Gedenktag nicht.
Also 2021, Herr Kummer, war Herr Ramelow dabei.
Wo?
Auf dem Ehrenfriedhof hier in Erfurt.
Ja, ich wundere mich auch.
Nee.
Aber hallo. Also da bin ich jetzt Zeitzeuge und nicht Historiker. Und ich kann mich an diese Veranstaltung noch sehr, sehr gut erinnern.
Herr Wagner. Das war die Veranstaltung. Ja, Moment. Jetzt. Das war die Veranstaltung zum 22. Juni 1941.
Ja, richtig.
Aber nicht die Veranstaltung zum 8. Mai.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück.
Reden wir, und
gehen
noch mal Herr Wagner, ganz konkret.
Herr Wagner, Sie sind ja Historiker, vielleicht gehen wir nochmal zurück auf die übergeordnete Ebene. Im Moment ist es ja auch so, dass sich ja auch Dinge vermischen, dass die Rote Armee dann auch mit den Angriffstruppen jetzt gleichgesetzt werden. Haben wir da zum Teil auch ein verschobenes Geschichtsverständnis? Welche Rolle spielt unser Umgang, diese Geschichte, die es mit der Sowjetunion gibt?
Naja, also ich sagte es vorhin ja schon, wir setzen ja Russland mehr oder weniger gleich mit der untergegangenen Sowjetunion, was im Übrigen so ganz falsch auch nicht ist, weil Russland die Rechtsnachfolge der untergegangenen Sowjetunion angetreten hat, im Gegensatz zu den anderen Sowjetrepubliken. Und letzten Endes die Sowjetunion ja auch mehr oder weniger ein russisches Projekt gewesen ist. Gleichwohl, wenn wir von den Opfern des Zweiten Weltkrieges sprechen, und da waren wir ja gerade, dann müssen wir deutlich machen, dass insbesondere unter der Zivilbevölkerung die sowjetischen Opfer des deutschen Raub- und Vernichtungskrieges vornehmlich Ukrainerinnen und Ukrainer und Belarusinnen gewesen sind. Und wir tun gut daran, den Blick auch auf die anderen ehemaligen Sowjetrepubliken zu richten. Ich muss das auch ganz selbstkritisch sagen. Ich bin in meinem Berufsleben etliche Male in Russland gewesen. Wir haben eng mit dem Museum des Großen Vaterländischen Krieges in Moskau zusammengearbeitet, dort Ausstellungen gezeigt. Ich war in Perm, habe dort übrigens sehr kritische Gespräche geführt, in Perm 36, nachdem der Staat Memorial de facto rausgeschmissen hatte. Ich war nur ein einziges Mal bisher in meinem Leben in der Ukraine. Und das, ich glaube, das trifft auf viele von uns zu, dass wir da auf einem Auge blind gewesen sind. Ja. Und auch nicht wirklich ab 2014 die Dramatik anerkannt haben, die mit der russischen Intervention im Osten der Ukraine sich immer mehr radikalisierte. Und dann plötzlich am 24. Februar letzten Jahres mit einem Schock aufgewacht sind. Und ich muss für mich selber bekennen, ich habe mir erst dann die Standardwerke zur ukrainischen Geschichte besorgt und habe mir die in Anführungsstrichen reingezogen. Das hätten wir vorher machen müssen.
Weil hier ein schönes Stichwort gefallen, richtiges ist, es hat sich jemand radikalisiert. Das heißt, natürlich haben wir diese Zäsur 2014 gehabt, ein Krieg gegen die Ukraine mit Besetzung von Territorium, auch von der Krim, bei allen historischen Geschichten, die da erzählt werden. Alles Unsinn, das war alles anerkannt, völkerrechtlich war alles klar. Das heißt, in dieser Zeit gab es natürlich die Hoffnung, habe ich das Gefühl, soweit ich das als Journalist verfolgen konnte, dass man in irgendeiner Art und Weise mit Russland doch nochmal sprechen kann und dass sozusagen der Prozess der Annäherung nach Europa so unwiderruflich ist, dass letztlich sozusagen auch das Gute siegt am Ende. Das hat nicht stattgefunden, es hat eine weitere Radikalisierung stattgefunden und am Ende hatten wir sozusagen diesen zweiten, noch viel grausameren Krieg plötzlich. Bis zuletzt hat man gedacht, eigentlich kann niemand unter Brezhnev sinken. Und Brezhnev hat keinen Krieg gemacht. Die haben Gas geliefert bis zuletzt und haben sich gefreut, wenn das alles halbwegs stabil war. Das heißt, dass jemand nicht mal das sozusagen Niveau von Brezhnev hat, sondern drunter geht und Krieg anfängt, das haben viele nicht für möglich gehalten, zumal es dann natürlich die Russland sehr stark trifft, jenseits von Propaganda hier und dort. Wenn Sie die russischen, allein die offiziellen Zeitungen lesen, finden Sie jede Menge Informationen dazu, wie stark diese ganze Situation in den Alltag hineinwirkt und dass natürlich sehr schwer eine große Verarmung der Bevölkerung stattfindet, das ist gar keine Frage. Der Druck an der Stelle reicht aber nicht, weil die Vorstellung ist natürlich im Kreml, der russische Mujik ist viel leidensfähiger als die verweichlichten Westeuropäer und wir werden das länger durchhalten als die. Und das ist im Augenblick die Phase, sage ich mal, die ist nicht gut, ist auch nicht viel Spielraum für Entgegenkommen.
Frau Dornblüt, wir haben jetzt nach vorne geguckt oder auf das Hier und Jetzt. Wir haben jetzt gerade ein bisschen zurückgeguckt, abschließend vielleicht schon die Frage, gerade wenn wir zurückgucken. Ich habe jetzt, wir haben noch viele Dinge noch gar nicht angesprochen, nämlich woher kommt eigentlich diese Zuneigung, die wir hier auch gehört haben in der Runde zu Russland, auch geschichtlich bedingt, DDR-historisch bedingt. Welche Rolle spielt der Anti-Amerikanismus? Vielleicht mögen Sie da noch mal kurz drauf eingehen, auch wenn es jetzt viel verlangt ist, aber was sind da für Sie noch so Knackpunkte, auch wenn wir zurückgucken, auf die Wegmarken? Wir haben es gerade gehört von Herrn Lochthofen, 2014 wurde auch zum Teil unterschätzt. Herr Wagner hat gesagt, er war einmal in der Ukraine. Vielleicht 2, 3 Punkte, die wichtig wären.
Na, ich werde immer wieder gefragt, das kann doch nicht sein, dass der Westen alles richtig gemacht hat und Russland alles falsch gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, dass der Westen Fehler gemacht hat, indem er in den 90er Jahren, nicht nur der Westen, sondern den Schuh müssen sich auch die Reformer und Intellektuellen in Moskau selbst anziehen, die sogenannte Intelligenzia, dass sie nicht genügend für Demokratie geworben haben, nicht genügend die Demokratie erklärt haben in Russland und dass der Westen die Reformkräfte in Russland nicht genügend unterstützt hat, als dieses Fenster geöffnet war. 2014 war eine Wegmarke, aber erst eine spätere. Es wird dann oft herangezogen, dass ja Wladimir Putin im Bundestag gesprochen habe, oder er hat im Bundestag gesprochen tatsächlich, aber und er hat auf Deutsch gesprochen und er hat aber schon damals, wenn man sich die Rede genau anguckt, einen Keil getrieben in die transatlantische Partnerschaft und hat praktisch das Angebot gemacht, so also wir sind doch hier Russland und Europa, die Zukunft des Kontinents. Und das war aus meiner Sicht ein vergiftetes Angebot damals, aber es haben eben die Leute stehend applaudiert, die Abgeordneten in ganz großer Mehrheit, bis auf einen, und haben eben da Putin als den großen deutschen Freund gesehen. Und von da an fing das Falschverstehen und das Nicht-Hinsehen und das Wegsehen an. Es war auch in den 90ern mit dem Tschetschenienkrieg schon so, muss man auch sagen, unter Jelzin, der hat einen Bonus gekriegt, weil man eben verhindern wollte, dass die Kommunisten wieder gewählt werden. Aber es waren dann die Schritte gegen die freie Presse in Russland, die Schritte gegen Oppositionelle. Und ich habe so oft gehört aus Russland, Repressionen gegen das Innere werden sich ausweiten in Aggression nach außen. Und das haben wir, oder wir, ich sage jetzt mal, das hat die deutsche Öffentlichkeit, das haben die Verantwortlichen, die Entscheidungsträger nicht wahrhaben wollen und dabei auch nicht auf die guten Erfahrungen und Einschätzungen der osteuropäischen Partner, zum Beispiel der Balten und der Polen, hören wollen.
Ich glaube, die Lage in Deutschland ist etwas anders. Vielleicht ganz kurz. Angela Merkel wird das ja jetzt sehr stark angelastet. Nein, sie stand natürlich unter dem Einfluss der deutschen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft würde Geschäfte machen, was Polen und die anderen gar nicht so vorhatten in der Größenordnung. Das heißt, der Jammer, den wir jetzt ja auch haben mit der wirtschaftlichen Entwicklung, diese Geschäfte sind dadurch erkauft worden an dieser Stelle mit billigen Gas und mit billigen Rohstoffen. Das heißt also, es war ein klarer Auftrag an die deutsche Politik und den hat sie ausgeführt im Interesse des Wohlstands der Bürger, die hier sitzen. In der Hoffnung, er wird schon nicht das Schlimmste wagen, aber er tut es also an dieser Stelle. Und da sind wir wirklich tatsächlich klüger. Das ist in der Geschichte leider mit tragischen Fällen immer mal so der Fall, dass man hinterher besser weiß, was passiert ist. Also Deutschland ist an dieser Stelle nicht naiv da irgendwo hingegangen, sondern man hat es
gerne darüber hinweggesehen, denn die Zeichen waren schon in Georgien. Georgien hat man teilbesetzt. Die waren schon an anderer Stelle gegeben. Das heißt, die Ukraine war ja dann nur noch der große Happen, um den es ging. Also an dieser Stelle glaube ich nicht, dass wir da unschuldig sind. Wir sind gemeinsam alle daran interessiert gewesen, dass es so schön weitergeht.
Da könnten wir jetzt noch gut weiter diskutieren, glaube ich. Das war aber für heute unsere Deutschlandfunk-Diskussion. Ich sage danke an diese Runde. Gesine Dornblüt, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks, Martin Kummer von der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft in Thüringen, Sergei Lochthofen gerade gehört, Journalist und Buchautor, und Jens-Christian Wagner war bei uns Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Ich bin Sina Fröndrich, sage danke fürs Mitdenken und fürs Zuhören.
Sie hörten die Sendung Zur Diskussion. Dieses Mal zu Gast in Erfurt im Haus Dacheröden. Eine Veranstaltung vom 19. September im Rahmen der Deutschlandfunk Denkfabrik.